Da hätte ich doch hinten raus fast noch unsere Handballjungs vergessen, aber wir wollen es natürlich nicht unterschlagen, dass Handball Deutschland ein sehr, sehr gutes Turnier spielt. Willkommen zurück zum frisch geschwebelten Kölsch. Aber auch sonst dreht die Sportwelt wieder frei diese Woche.
Ja, wir müssen uns quasi jetzt neue Themenkomplexe überlegen. Weil Nuri Sahin nicht mehr BVB-Trainer ist, heißt, uns fehlt so eine halbe Stunde Podcast-Inhalt, aber die kriegen wir irgendwie die nächsten Wochen schon auch gefüllt. Haben uns ein bisschen mit der Champions League auseinandergesetzt, haben Alexander Zverev seinen Grand-Slam-Run natürlich durchgesprochen. Mal gucken, ob es für den ganz, ganz großen Run reicht. Jetzt geht's gegen Djokovic und die Ami-Sportwelt ist natürlich auch mal wieder nicht zu kurz gekommen.
Ja, so ist es. Wir wollen natürlich uns auch gemeinsam freuen darauf, dass Stuttgart nächste Woche PSG raushauen könnte. Wir wollen es natürlich nicht jinxen, aber in der größten Konferenz, die es jemals gegeben hat, aber was es damit auf sich hat, das verraten euch die kommenden 54 Minuten vom, ich glaube, 53 besten Sportpodcast in Deutschland.
Ja, so ähnlich. Zur Not sage ich es euch gleich nochmal.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side of you to Curry! Wait after! Bam! Bam! Oh, what a Curry!
Ich glaube, fertig.
Mittwoch 12:46, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch und immer noch einer der 53 besten Sportpodcasts in diesem Land, unter anderem wegen dem jungen Mann, der mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen, Bengt.
Boah, da hast du dir aber auch mal was Besonderes ausgedacht, um mich heute mal zum Lächeln zu bringen. Das freut mich. Schön, dass auch du da bist, Martin. Und ja, wir zu zweit sind natürlich in diesem Podcast hier zu Hause, aber ich vermisse Nuri Sahin jetzt schon in diesem Podcast.
Uns gehen die Themen aus. Wir haben jetzt quasi keinen Content mehr. Ben kann jetzt nicht mehr eine halbe Stunde über diesen BVB herziehen. Ich kann ihn nicht mehr irgendwie verteidigen. Aber es war ja auch irgendwie, und da sind wir uns schon seit Wochen einig, oder zumindest mal seit ein, zwei Wochen einig, die Trainerentlassung mit Ansage.
Ja, aber also ich habe sie ja erst mal überhaupt schon am Anfang der Saison kommen sehen, weil ich von vornherein nicht geglaubt habe, dass es passt. Bin aber auch immer noch der Meinung, dass die jetzt viel zu spät kommt. Weil wie lange unterhalten wir uns schon über dieselben Themen? So, wie lange unterhalten wir uns schon über die fehlende Entwicklung? Und ich weiß nicht, ob Borussia Dortmund wirklich erst diesen Weckruf gebraucht hatte, dass sie auf Rang 13 der Champions League-Tabelle abrutschen. Weil die waren doch ganz, ganz lange in den Top 5 mit dabei. Hätten sie das Ding gestern gewonnen, so dann wären die halt plötzlich Zweiter gewesen oder Dritter. Also ich glaube, in der Blitztabelle waren die sogar mal kurz Zweiter. Und sich dann dieses Spiel einfach wieder so aus der Hand nehmen zu lassen mit so einer grottenschlechten Performance. Ja, gut, da ist es dann auch kein Wunderwerk mehr, dass Nuri Sahin heute Morgen gehen musste.
Meine Lieblingsstatistik zu dem Champions-League-Spiel war, Bologna hat, glaube ich, in den 6 Spielen davor ein einziges Tor geschossen und gegen den BVB brauchen sie 100 Sekunden, um 2 zu schießen. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, wo Dortmund gerade sowohl defensiv als auch offensiv steht. Und sie wurden ja dann, ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, weil Stuttgart nebenher lief, wurden aber ja im Nachhinein von Matthias Sammer auseinandergeschraubt, wie man das im Expertenfachjargon ja so schön nennt. Und das, also nochmal, mit Ansage. Wir saßen ja letzte Woche und haben gesagt, wenn die Woche schief geht, dann sind wir eigentlich sogar der Meinung, dass er schon vor Frankfurt seinen Hut hätte nehmen sollen. Das hat er nicht gemacht. Sie verlieren das Frankfurt-Spiel. Und dann gegen Bologna in der Champions League, die wirklich bis dato natürlich italienische Mannschaft eklig zu bespielen, aber nichts gerissen haben, das Spiel dann auch noch zu verlieren, mein Gott. Also, du musst es irgendwann machen und ich bin da auch bei dir. Es ist eine Woche, zwei, drei Wochen zu spät.
Ja, weil, also ich meine, der Spielplan wird doch jetzt auch nicht entspannter und guck dir die Ausgangssituation an. So, du warst vor dem Spieltag, glaube ich, noch Siebter und jetzt gerade rutschen die halt wirklich auf 13 ab. Hinter ihnen spielen noch 1-2 Mannschaften, die Potenzial haben zu überholen. Das Gute für Dortmund ist, sie sind schon halbwegs qualifiziert. Also es gibt noch ein leichtes, geringes Restrisiko, dass sie nochmal rausrutschen.
Die werden auf jeden Fall.
Ja, der Meinung bin ich auch, dass sie halt weiterkommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es rechnerisch möglich ist, dass du mit 4 Siegen aus 8 Spielen noch unterhalb der letzten 24 landest. Wahrscheinlich auch ehrlicherweise nicht. Deswegen, den Platz haben sie sich verdient, so alles in Ordnung. Aber die Ausgangslage wird halt immer beschissener und beschissener und viel zu lange gezögert.
Ja, und also mir geht's gar nicht um die Ausgangslage in der Champions League, das war ja immer noch so ein bisschen die Ausrede vom BVB, ja guck mal, wie wir da stehen, jetzt sind sie da halt auch so ein bisschen in der Realität also angekommen, vielleicht ist es dahingehend ja auch gut, dann mal diesen Schuss vor dem Bug nochmal bekommen zu haben. Aber guck dir die Liga an, Mann, oder guck dir generell diese letzten Dortmunder Wochen an. Wir sitzen hier Woche für Woche und es ist, also läppisch daher gesagt, natürlich guter Content für uns, wenn wir uns da immer ein bisschen drüber lustig machen. Aber, Digga, viele prognostizieren immer ja diesen Downfall von Union oder von Stuttgart. Der Dortmunder Downfall in dieser Saison ist mehr als real. Also ja, sowohl spielerisch als auch dann einfach ergebnistechnisch, die spielen kacke und gewinnen nicht mal mehr die Spiele, weißt du? Und das ist eine schlechte Kombination, die du eigentlich von so einem Top-Team, und Dortmund war vor der Saison immer noch ein Top-Team, nicht gewohnt bist, Mann.
Ja, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass die ein Top-Team waren. Die waren im Champions-League-Finale. Also die haben das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gespielt und hätten einen Case gehabt, das Ding zu gewinnen. So, die hätten eine Chance gehabt, ja, da als Sieger rauszugehen, auch wenn Real besser war und das Spiel verdient gewonnen hat. Aber also ich kann mich an eine Füllkrug-Chance erinnern, die Borussia Dortmund in Front gebracht hätte. So, da war auf jeden Fall was drin, aber jetzt die Verantwortung alleine bei Nuri Sahin zu suchen, ist auch zu kurz gedacht, weil ich auch finde, dass im Sommer ganz, ganz großer Quatsch auf dem Transfermarkt gemacht wurde. Und Sahin ist auch einfach in eine sehr, sehr große Aufgabe reingeworfen worden. So, der hat vorher in der Türkei trainiert und kriegt dann direkt mal den inzwischen siebtgrößten Club in Deutschland, den er dann trainieren soll. Nein, das ist natürlich auch überspitzt formuliert. So, ja, natürlich ist es eine große Aufgabe, der er einfach nicht gewachsen war. Und ich bin jetzt aber auch sehr gespannt, wer dem Ganzen da gewachsen sein soll. Weil aus dem Haufen da jetzt was zu kreieren, wird auch verdammt, verdammt schwierig.
Ja, also vor allem dieses, du wechselst quasi nicht in der Winterpause, sondern kurz danach mal deinen Trainer. Ich gehe davon aus, dass sich der BVB auch in der Winterpause schon mal so ein bisschen auf diesen Trainermarkt umgeguckt hat. Aber nochmal, so dolle besetzt ist der nicht. Also da rennen jetzt nicht die ganzen, wie heißen denn alle, Top-Namen rum, sondern du wirst dich mit einer B-Lösung zufriedenstellen müssen. Und wenn ich dann schon wieder auf Twitter von Pletti lese, dass Sebastian Hoeneß der große Nachfolgekandidat im Sommer ist. Also erste Frage. Ja, okay. Die Connection ist hinreichend erklärt gewesen. Das wäre das nächste, also das nächste Harakiri-Manöver von Stuttgart in Richtung Dortmund. Aber warum in der Welt sollte Hoeneß sich Dortmund antun? Also, ich versteh's dumm auch gesagt. Also
weil er wieder Girassi und Anton trainieren will.
Ja, aber auch da hat's ja scheinbar nicht funktioniert, dieses einfach den Konkurrenten mal leer kaufen. Und dann, also ich kann jetzt mal ein paar Namen nennen. Ich habe Erik Den Haag heute Morgen gehört. Mhm. Das ist für mich alles andere als eine A-Lösung.
Okay, und wir unterhalten uns direkt auch über die Kandidaten, die du gehört hast. Weil also, als ich Erik Den Haag in Verbindung mit Borussia Dortmund gesehen habe, ich konnte nicht mehr. So wirklich, da lache ich mir doch den Arsch ab, um es im Stile eines Dortmund-Trainers zu sagen. Dieser Mann, der Manchester United eigenverantwortlich vor die Wand gefahren hat in den letzten 5 Jahren, so der soll's sein. Ronaldo war das Problem, Fragezeichen. Dann guck dir mal Man United an und wo die gerade gegen den Abstieg spielen. Also der Mann soll jetzt Borussia Dortmund retten. Viel Spaß damit. Ja, er hat gute Arbeit bei Ajax geleistet, aber dass er ein großes Team kann, wage ich stark zu bezweifeln.
Das denke ich mir halt auch so. Er guckt halt einfach mal rüber auf die Insel, was der, also, und auch da wieder, der wird nicht alleine daran schuld sein, dass United mittlerweile in der Versenkung verschwunden ist, aber, also, gewinnbringend war das auch nicht, was der in England so gemacht hat. Und dann habe ich hier, also, Niko Kovac, Klassiker, sage ich, weiß ich nicht, das haben wir bei Bayern schon gesehen, würde ich aber bevorzugen im Gegensatz zu Erik Den Haag. Und dann noch Roger Schmidt, der, glaube ich, China lange jetzt auch gemacht hat. Und dann jetzt aber wieder einen Job auch schon in Europa hatte, aber der ist für mich noch so ein bisschen das unbeschriebenste Blatt, wenn sie denn sich jetzt mit einem externen verstärken und jetzt nicht hier den internen quasi durchgehen lassen. Was ich mir nicht, also ich bin mir sicher, sie werden sich irgendeinen externen reinholen. Kann mir nicht vorstellen, dass der Koda jetzt die nächsten Monate diese BVB-Saison zu Ende bringen darf.
China ist, glaube ich, schon eine Weile her bei Roger Schmidt. Das war 2017 bis 2019. Der hat ja noch PSV gemacht mit Mario Götze und Benfica Lissabon. Ist da dann aber zum Sommer gegangen worden oder Vertrag ist ausgelaufen, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, Roger Schmidt hat sogar auch schon abgesagt. Also ich glaube, da hatte ich letztens irgendwo gesehen, Roger Schmidt hat wohl den Trainerposten schon irgendwie abgewunken. Wäre auch derjenige, den ich am fähigsten für dieses Amt halten würde. Niko Kovac, boah, keine Ahnung, das ist mir dann schon wieder zu viel Stallgeruch, dass er bei Borussia Dortmund ja auch schon unterwegs war und jetzt suchen wir einen, der Hauptsache das System Borussia Dortmund kennt. Und er ist ja auch so ein bisschen zum Wandervogel geworden im deutschen Oberhaus. Also er ist jetzt noch nicht auf Steffen Baumgart-Niveau unterwegs, dass er die erste und zweite Liga komplett abgrast. Aber ja, keine Ahnung, Niko Kovac, der hatte jetzt auch schon Wolfsburg, Frankfurt und die Bayern. Und so richtig glücklich ist er eigentlich nur in Frankfurt geworden.
Ja, und das war ja quasi damals so seine Cinderella-Story, als er mit der Eintracht dann auch, also quasi die Liga so ein bisschen auseinandergenommen hat. Naja gut, also ich glaube, das ist viel, also ist jetzt ja auch, wie gesagt, 2 Stunden her. Noch die, die ganz, ganz großen Gerüchte sind da jetzt noch nicht draußen. Ich glaube, es wird keiner von den dreien, die wir jetzt gerade gesagt haben. Wahrscheinlich gibt es dann doch nochmal irgendwie einen neuen Namen, der es dann macht. Aber also, und da sind wir, glaube ich, auch, also wir glauben beide nicht, dass jetzt hier der, ich weiß seinen Namen nicht mal richtig, Trollberg? Also,
Trollberg, ja.
Ja, also der wird's nicht über die Saison lang machen.
Also würde ich Borussia Dortmund auch schon zutrauen, ne, dass der dann wieder 2 Spiele gewinnt und die dann sagen, ja, der Tullberg, der gibt uns die Stabilität, die wir brauchen.
Ach, glaube ich nicht.
Und ganz ehrlich, wenn er jetzt die Chance bekommt und sie nutzt, warum nicht? So, dann wäre es vielleicht auch mal eine Lösung, die einerseits zu Borussia Dortmund passen würde, und wenn sie Erfolg verspricht, dann warum denn es nicht auch probieren? Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, dass er die Lösung für die Dortmunder Probleme ist, aber kennt natürlich auch einige der Spieler, die dann jetzt bei Borussia Dortmund da rumlaufen, wenn er schon ein paar Jahre in der U19 unterwegs gewesen ist. So, dann wird er den einen oder anderen betreut haben, der sich da in die Profimannschaft aufgemacht hat, und vielleicht ist das eine Hilfe, vielleicht ist das eine Stütze. Schauen wir mal, was das gibt. Ich glaube auch noch nicht dran. Ein Gerücht hatte ich gelesen, das hat Felix mir gestern erzählt, das fand ich überragend. Jogi Löw.
Soll ja, aber das war für mich eher so ein, ich habe das erste Mal auf Wumms gesehen, also quasi in einer Meme-Seite im deutschen Fußballkosmos. Und also, der hat zumindest Zeit, aber nochmal, Jogi, der tut sich das nicht an. Also auch, weil das ist ja, du willst ja diesen BVB, also natürlich ist es eine geile Chance, weil Dortmund am Ende immer noch ein großer Club ist, mit rein theoretisch finanziellen Mitteln da dann auch einfach einen sehr, sehr guten Job zu machen. Aber, also Jogi, lass das sein. Mach dir nicht noch mehr kaputt, Jogi.
Ich würde mich sehr darüber freuen. Also dann würde unsere BVB-Content-Reise auf jeden Fall weitergehen, weil da wird man sich drauf stürzen. Das ist wohl sicher. Ja, aber sind wir mal gespannt. Fakt ist auf jeden Fall, Borussia Dortmund verliert gegen den schlechtesten Angriff der Champions League mit 2-1. Und das ist ein absolutes Armutszeugnis für diesen Verein. Oder um es mit Emre Can's Worten zu sagen, es hat was mit Ehre zu tun, auch für Borussia Dortmund zu spielen. Ja, der Mann ist reingekommen, 2 Tore kassiert. Also GG's.
GG's, wir werden uns neue Themen suchen müssen in diesem Podcast. Mal gucken, mit was wir euch dann nächste Woche beglücken. Aber der BVB wird es wahrscheinlich, oder zumindest Nuri Sahin wird es mal zumindest in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr sein. Gut, lass kurz einen Champions League Wrap-Up machen. Stuttgart, Pflichtaufgabe in Bratislava gewonnen. Jetzt geht's aber ans Rechnen. Ich bin selber noch nicht so richtig drin, wie viele Tore und wie viele Pünktchen man jetzt braucht. Ich glaube, ich bin rausgekommen, einer gegen Paris sollte in 99,9% der Fälle reichen. Aber du brauchst auch einen. Also der VfB wird ziemlich sicher ein Endspiel zu Hause gegen Paris bekommen. Und ich sag dir ehrlich, das hat rein theoretisch mal wieder so Potenzial. Ich hoffe auch, dass ich für dich noch eine Karte kriege, weil wir da ja zusammen in Stuttgart sein werden. Ja. Das könnte episch werden. Das könnte wirklich so einer dieser epischen Champions-League-Nächte werden, weil, das sage ich auch ehrlich, ich war gegen Prag im Stadion, das war auch episch. Das war halt das erste Champions-League-Spiel seit Ewigkeiten. Aber ein Heimspiel an Gruppenspieltag Nummer 8 gegen Paris, wo es irgendwie heißt, siegen oder fliegen für beide Teams. Also du hast die Möglichkeit, PSG aus dem Wettbewerb zu kegeln. Mittwoch, 21 Uhr, Flutlicht, das könnte eins für die Erinnerung werden, wenn das gut läuft.
Ja, das stimmt. Ein, zwei Gedanken dazu. Also erstmal muss der Champions-League-Spieltag aus unserer Perspektive ja noch abgeschlossen werden. Also am Mittwoch wird ja noch gespielt. Und wir nehmen hier gerade am Mittwochnachmittag auf. Sind gespannt, heute Abend gibt's dann noch El Kakiko aktuell zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City, aber City steht halt gerade auch auf dem 24., ne? So, der Verlierer aus dem Spiel wird definitiv unterhalb des Strichs bleiben und wird in der Abstiegszone da unterwegs sein. Und ansonsten hat Stuttgart gerade noch ein paar Teams, die hinter ihnen stehen, aber halt noch ein Spiel in petto haben. So, wenn mir das vor 5 Wochen einer erzählt hätte, dass der VfB Stuttgart nach Spieltag 7 oder zur Hälfte von Spieltag 7 vor Real Madrid steht in der Champions-League-Tabelle, dann hätte ich denen halt auch den Vogel gezeigt. Aber ja, es gibt dann nächste Woche das Spiel zwischen Stuttgart und Paris, wo es ums Weiterkommen geht. Und es fühlt sich irgendwie schon so an wie so ein Spiel, wo du dir danach an den Kopf fasst, deinen Nachbarn anguckst und sagst, haben wir gerade Paris rausgehauen?
Also du sagst es jetzt, also ich finde es gut, dass du sagst, aber es, also das könnte, und ich sag das nicht so her, das könnte wirklich besonders werden. Vielleicht verlieren wir auch 0-4, aber ich, das hat wieder so irgendwie, das, also der Abend könnte was Magisches bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf Mittwochabend und bin ja auch, weil ich jetzt schon von ein, zwei gehört habe, jetzt wir hätten gegen Bratislava auch 5-6-0 gewinnen können und uns dann eine bessere Ausgangslage vom Torverhältnis irgendwie erspielen können, sage ich, Mama Piano, du gewinnst 3-1 in der Champions League und warst vor 2 Jahren wirklich noch kurz davor in der zweiten Liga zu sein. Also freu dich mal bitte über einen 3-1 auswärts und das habe ich auch gemacht. Und also, es hat schon auch irgendwas, dass es da nächsten Mittwoch wirklich nochmal um alles geht. Also natürlich wäre ich schon jetzt gerne für die Playoffs qualifiziert, aber es hat schon irgendwie auch was, dass das dein erstes Endspiel ist.
Ja, ach, total. Und jetzt gerade entfaltet der Champions-League-Modus dann halt auch so ein bisschen seine Magie, ne? So, das ist ja das, was man sich im Vorfeld noch schwer vorstellen konnte und es war halt nicht greifbar, aber da dann jetzt halt zu sehen, dass die großen Teams wie City, wie PSG dann jetzt in Endspielen gegeneinander spielen und der Verlierer auch echt eine gute Chance hat, rauszufliegen und es dann am letzten Spieltag für viele Teams Endspiele gibt, das ist schon einfach auch was Cooles und da steckt in dem Modus auch eine Attraktivität drin. Es soll natürlich trotzdem nicht vergessen lassen, dass da eine deutliche Mehrbelastung für die Spieler besteht, dass 4 Spiele mehr in Richtung Finale unterwegs sein können. Es sind mindestens mal 2 und das in einem sowieso schon viel zu vollgepackten Terminkalender. DAZN fängt jetzt auch schon an zu werben damit, dass sie im Sommer die Club-WM übertragen werden. So, da wird keine Pause sein für die Spieler und es ist zu viel. So, das ist nach wie vor auch einfach ein Kritikpunkt. Trotzdem darf man sehen, dass dieser Modus seine positiven Seiten hat. Und die werden nächste Woche zum Tragen kommen. Da bin ich mir sehr sicher.
In der größten Konferenz, die es im deutschen Fernsehen jemals gegeben hat. Das habe ich von DAZN, glaube ich, gestern, also Minimum 5-6 Mal gehört. Aber es ist auch die größte, weil sie ja quasi alle um 21 Uhr spielen. Deswegen also viel Spaß an jeden, der da irgendwie mitwirken darf. Ich werde es mir hoffentlich aus dem Stadion mit Bank gucken oder zusammen gucken können. Und dann mal schauen, wo uns diese Champions League hintreibt. Aber ich sehe es wie du. Also wir haben die negativen Fakten schon, also zuhauf jetzt auch besprochen. Es ist auch wichtig, dass die immer wieder ins Gespräch kommen. Aber also jetzt hinten raus, alle, die gesagt haben, dieser Modus wäre langweilig, die müssen sich dann auch so ein bisschen revidieren, weil er ist es nicht. Also, und da sind Teams dabei, die ansonsten vielleicht niemand da hätte, also niemand hätte da erwarten können und die spielen jetzt mittlerweile ums Siegen oder Fliegen. Das finde ich schon geil.
Ich sehe gerade erst, dass die ja alle Mittwoch spielen. So, da spielt ja nicht ein Spiel am Dienstag.
Es ist die größte Konferenz aller Zeiten.
Ach du Scheiße. Das ist schon auch wild, weil da würde ich gerne sehen, wie DAZN das handhabt, damit jedes Spiel da irgendwie auch seine Minute bekommt. Natürlich wird der Fokus dann irgendwie auch auf den deutschen Teams liegen, weil für Dortmund und die Bayern, da geht es natürlich auch noch darum, schaffen die es in die Top 8, aber da spielen dann natürlich auch die ganzen anderen Teams, die dann noch irgendwas mitzureden haben. Das wird unfassbar hektisch. Also, ich bin mir noch gar nicht sicher, weil auf der anderen Seite, gut, wenn ich in Stuttgart bin und es nicht ins Stadion schaffe, dann muss ich halt auch irgendwo in der Kneipe gucken und mich für den VfB mitfreuen. So, das wird auch genauso passieren. Aber da die Konferenz zu gucken, das hätte auch seine Attraktivität. Also, das würde mich auch schon interessieren, wie die das machen. Ja, okay, das wird ja richtig hektisch. Regisseur willst du da nicht sein.
Stabile 18er-Konferenz und RIP geht raus an den Kommentator vom Spiel Young Boys Bern gegen Roter Stern Belgrad. Das ist wirklich das Schlechteste, was in dieser Konferenz da noch so rumläuft. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann so 3-4 Tore bekommst, dann kannst du dich immerhin mal wieder kurz melden. Weil es wird ja, also da kannst du eigentlich eine Bachelorarbeit drüber schreiben, es wird da ja einen Kommentator geben in diesem Spiel, der wird so eine Redezeit von vielleicht so einer Minute bekommen in den 90 Minuten, wenn es schlecht läuft.
Also ich wollte gerade sagen, warum RIP an den Mann? Der kriegt einen vollen Arbeitstag bezahlt, der kann sich da ein bisschen drauf vorbereiten und meldet sich dann entweder zu Toren oder wenn halt gerade wirklich 20 Minuten lang gar nichts passiert, was Newsflash nirgendwo passieren wird. So, der kriegt dann einmal kurz eine Schalte. Ja, und hier in Bertolt, Turin. Ups, gut, dann wieder rüber nach Turin. Und hat er wieder 20 Minuten Pause.
Und dafür lässt er sich einen Feintagessatz von 500 Euro auszahlen. GG. Fußballkommentator okay. Sollte man werden. Ja, ist gut.
Absoluter Traumjob. Also ich hab da kein Mitleid mit. Das macht er schon gut. Gut, also Champions League steckt einiges drin. Das haben wir, glaube ich, jetzt dann auch hinlänglich analysiert und festgestellt. Nächste Woche wird wild. Haben wir in der Bundesliga irgendwas verpasst? Ich muss gerade nochmal wieder drüber nachdenken. Ist schon wieder so lange her.
Ja, wir müssen einmal kurz Bochum machen, die aus einem 0-3 zu Hause gegen Leipzig ein 3-3 machen. Mit einem Bre, der davor, glaube ich, also Wochen davor von Hacking eigentlich abgesägt worden ist. Also hier Boadu, der, also in den Worten von Dieter Hecking einfach noch nicht reif genug ist und von ihm wünscht er sich ein bisschen mehr. Der Bre kommt rein und schießt einen Lupenrein-Hattrick gegen Leipzig und sichert Bochum einen Punkt. Das war schon, also für die Eminenz wichtig.
Ich würde mal sagen, das sind doch genau die motivierenden Worte, die der Junge da gebraucht hat. Du willst mehr? Okay, ja gut, dann score ich halt einen
Dreierpack. Gebe ich dir halt drei Tore, mein Gott.
Ja, gegen Leipzig in 15 Minuten. Aber ich hatte mal geguckt, weil ich dachte, boah, kann das sein, dass es der erste lupenreine oder dass es der erste Hattrick überhaupt in der Bundesliga-Karriere von RB Leipzig gewesen ist, den sie kassiert haben. Aber musste gar nicht so lange suchen, bis ich noch einen gefunden habe. Weißt du's? Wer schon mal einen Hattrick gegen Leipzig erzielt hat?
Oh, wenn du so fragst, Dennis Undav?
Natürlich Dennis Undav. Ich bin die letzten zwei Saisons durchgegangen mit allen Spielen, die gegen Leipzig drei oder mehr Tore erzielt haben oder mit allen Teams, die gegen Leipzig drei oder mehr Tore erzielt haben. Und beim zweiten Versuch habe ich dann auf das Stuttgart-Spiel geklickt und da stand dann schon Dennis Undav mit dem Dreierpack. Also ist nicht was komplett Absurdes, aber es ist natürlich trotzdem riesig, gegen Leipzig einen Dreierpack zu erzielen. Und ja, für Bochums Ausgangslage, so, da musst du gerade nur die Tabelle angucken. Ne? Da sind ja noch diese zwei Punkte ausstehend, die in vielen Tabellen noch nicht inkludiert sind aus dem Spiel gegen Union Berlin. Bin ich auch mal gespannt, wie lange die jetzt da auf sich warten lassen mit dem Urteil, weil es ist auch schon ein Weilchen her, dass das Urteil gesprochen wurde. Ja, aber dann steht Bochum plötzlich bei 12 Punkten und dann haben sie nur noch 2 Punkte auf dem Relegationsrang.
Nö, also die sind voll drin wieder in der Verlosung rund um den Klassenerhalt. Ich weiß nicht, was ich geil noch fand, war Marmoush in Frankfurt. Also jetzt ja finally rübergegangen in Richtung Manchester City. GG an die Eintracht, diesmal wieder schafft, einen Stürmer für Abermillionen zu verkaufen. Also ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube nicht, dass sich Marmoush in Manchester dann durchsetzt. Aber da fand
aber
ich...
Aber stopp, da muss ich gerade nochmal reingritschen. Ist es schon final?
Ja, ist final.
Also ich glaube, er ist noch beim Medizincheck, aber also komplett unterschrieben ist es noch nicht.
Ja gut, also vielleicht das noch nicht, aber der wird sehr, sehr sicher in dieser Saison für Manchester City auflaufen. Darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Ich fand die Szenerie geil, sie gewinnen ja das Spiel 2-0 gegen Dortmund. Und dann bekommt Marmoush da auch nochmal seinen Moment vor der Kurve, wo du jetzt ja auch hättest drauf gucken können und sagen, okay, der verlässt dich jetzt in einer Phase, wo es doch eigentlich bei deiner Eintracht sehr, sehr gut läuft und der könnte vielleicht auch mit uns nächstes Jahr hier Champions League spielen. Aber dass ihm da von niemandem, und ich rede wirklich von niemandem in diesem Stadion, ein Strick draus gezogen wird, selbst von einem sehr, sehr harten, eingefleischten Kern, sondern die auch sagen, ey, das war krank, was du für uns diese Hinrunde reproduziert hast. Wir wissen auch, dass du mit dem Vertrag bei City deine nächsten Future Generations alle quasi finanziell einmal aussorgen kannst. Und das war einfach, fand ich, ein geiler Moment, den er dann da nochmal da vor seiner Kurve bekommen hat und ja auch ein, zwei Tränchen verdrückt hat. Das fand ich, also so kann ein Transfer auch ablaufen.
Absolut. Und vor allem muss man ja auch sagen, es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Marmoush nochmal rauskommt und sich da vor die Kurve stellt. So, wie oft haben wir es da auch schon gesehen? Und vor allem auch, wie oft haben wir es da auch schon in Frankfurt gesehen? Da brauchen wir nur ein halbes Jahr zurückdenken. Guck dir mal an, wie Kolumani Frankfurt da verlassen hat. So, der hat sich ja selbst vom Hof gejagt. Der wollte möglichst schnell weg und plötzlich war alles egal, was er da vorher für den Verein geleistet hat, was der Verein für ihn geleistet hat. Und da ist es dann schon auch einfach schöner zu sehen, wenn so ein Junge das Herz am rechten Fleck hat und das merkst du bei Omar Marmoush einfach komplett und das hat mich auch gefreut, also für alle Parteien, für alle Beteiligten, sowohl für die Frankfurt-Fans, die natürlich auch in den letzten Jahren sehr gebeutelt sind durch die Abgänge, weil stell dir mal so einen 7er-Sturm vor aus André Silva, Omar ja, Marmoush, Ante Rebic, Luka Jovic, Sebastian Haller und wie sie nicht alle heißen, Philipp Kostic packst du dann noch auf den Flügel. Ja, aber die 80 Millionen musst du aus Frankfurt-Sicht ja auch einfach mitnehmen, ne? So, da bist du gerade halt oben mit im Rennen dabei, klar. Aber auf der anderen Seite, von den 80 Millionen kannst du dir wieder drei junge Stürmer kaufen, von denen nur einer einschlagen muss, den du dann in zwei Jahren wieder für 70 Millionen nach dann wahrscheinlich Aston Villa verkaufen kannst.
Das macht schon Sinn für alle Seiten. Aber deswegen fand ich es, weil du das Koala, das Muani-Beispiel gerade genannt hast, da ist es halt wirklich in die andere Richtung gegangen. Und find's auch einfach, also mein Gott, Omar Marmoush, der hat jetzt wirklich schon ein, zwei Stationen in der Bundesliga auch durch und hat sich nicht überall durchgesetzt. Deswegen, also ich kann's dem, also dem gönnt man's, dass man da jetzt sagt, ey, okay, du kriegst nochmal dein Lifetime-Contract und der wird verdammt viel Kohle kassieren. Genauso wie Erling Haaland, hast du gesehen, 10-Jahres-Vertrag.
Ja, das ist auch schon wieder,
also... Ja,
Also das kann doch schon nur wieder irgendwas zu tun haben mit, okay, wir gehen dem Financial Fairplay aus dem Weg und was weiß ich. So, du bindest diesen Mann 9 Jahre an dich. Also von 20, bis, ich glaube ursprünglich wäre sein Vertrag 27 ausgelaufen und jetzt haben sie den halt bis 34 verlängert, inklusive irgendwie Ausstiegsklausel ab 2029 oder was man da liest. Aber ja, auf der anderen Seite sagt mir das halt auch, gut, so richtig brauchen tust du einen Mamouche da halt eigentlich nicht. Und ich habe halt auch das Gefühl, er wird da genauso untergehen. So, ich wünsche es mir für ihn auf gar keinen Fall. So, man wünscht ihm nur das Beste, weil er eine Bereicherung für die Bundesliga war. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er irgendwie vorbeikommt an Erling Haaland.
Nö. Und GG, wenn wir gerade schon über finanziell ausgesorgt haben, Kollege Erling verdient jetzt 600.000 Euro pro Jahr. Pro Woche, was sage ich? Pro Jahr.
Pro Woche. Das sind deutlich über 30 Millionen im Jahr und ja, da kann sich dann jeder auch sein eigenes Urteil drauf bilden, ob das noch fair ist, ob das leistungsgerecht ist, aber das wollen wir hier dann jetzt gar nicht irgendwie diskutieren. Aber auch Haaland, ne, dem wird ja jetzt irgendwie seit 2 Saisons nachgesagt, der sei washed, so, der hat aber auch in 124 Pflichtspielen 111 Tore erzielt für City. Also das war eine Statistik, da habe ich mir auch einmal kurz die Stirn runzeln müssen, weil ich dachte, ja, das ist schon wirklich intensiv, wenn du über 100 Tore in knapp mehr als 100 Spielen hast. Das ist schon, absolut wilde Statistik. Und der Junge ist gerade einer der besten, wenn nicht der beste Stürmer der Welt.
Deswegen ja. Also natürlich, du kannst dich in der Blase drüber aufregen, dass der Fußball jetzt so viel Geld verdient. Aber also so in dem Sinne, wie viel Geld ist denn im System drin und wie viel bekommt er dann prozentual? Ja. Das ist schon okay, Mann. Der ist aktuell mit der Beste der Welt, auch wenn jetzt City vielleicht in den letzten Jahren nicht immer die Champions League gewonnen hat. Der schießt regelmäßig die Premier League auseinander und ist weit davon entfernt, washed zu sein. Aber mein Gott, da sind deutsche Medien auch immer sehr, sehr schnell hinterher, wenn er vielleicht mal ein Wochenende kein Hattrick schießt. Da ist das ja eine Schande, eine Frechheit, dass der so viel Geld verdienen darf.
Ja, und der stand frei vorm Tor und hat einmal daneben geschossen. Ich letzte Woche Freitag bei meinem Sonntagsliga-Kick, da habe ich den noch reingemacht und der kriegt hier 30 Millionen dafür. Ja, aber also Manchester City hat auch trotzdem schon in der jüngeren Vergangenheit häufig genug die Champions League gewonnen. Ne? So 2023 haben sie das Ding einmal geholt, 2021 standen sie im Finale. Das ist schon ganz okay, weil dieser Wettbewerb wird dir auch nicht geschenkt. So, die Bayern können dir da ein Lied von singen, vor allem als sie zwischen 2010 und 2017, glaube ich, immer im Halbfinale raus sind, bis auf die beiden Male, die sie im Finale standen, wovon sie eins gewonnen haben. Also es ist schon der härteste Clubwettbewerb der Welt und da mischt City eigentlich jedes Jahr im Kreise der Favoriten mit und dafür brauchst du auch einen Erling Haaland.
Gut, apropos Halbfinale, Zverev steht im Halbfinale der Australian Open. Du hast vorhin schon so einen Podcast kurz einmal. Ja, ich habe vom Besten gelernt. Du meintest zwar, du hast noch nicht so viel gesehen, ich auch noch nicht so viel. Ich habe mir das Viertelfinale gegen Paul angeguckt. Das war also richtig gut. Da hattest du nie irgendwie das Gefühl, dass das schief gehen könnte. Jetzt kommt mit Djokovic im Halbfinale dann der erste große, oder richtig, richtig große Kracher. Für viele ist es auch irgendwie das vorgezogene Finale. Und du kannst dir mal wieder auf die Schulter klopfen, weil du hast ja schon letzte Woche gesagt, dass das sehr, sehr weit gehen könnte für Zverev.
Ja, und ich habe ja auch den ersten Grand Slam dieses Jahr vorhergesagt. Dafür muss er dann jetzt auch mal den Novak schlagen. Morgen ist es soweit, wir wissen noch nicht genau wann. Aber ich glaube, es wird das spätere von den beiden spielen und dann kann man es auch mal gucken. Weil du hast zwar, ich glaube, du hast letzte Woche gesagt, dass das eigentlich ganz geil ist, so beim Frühstück ein bisschen Tennis gucken. Ich weiß nicht, ob
ja, aber nicht so crazy früh, davon rede ich auch nicht. Mein Frühstück findet so gegen 10 Uhr statt.
Ja, nee, das ist ja auch fair, aber zum Beispiel Djokovic gegen Alcaraz lief ja, glaube ich, um 21:45. So, da ging das Spiel dann los. Dafür ist es schon in Ordnung, aber also ehrlicherweise passt es mir häufig auch einfach nicht in den Kram und deswegen kriege ich es gerade leider nicht hin, da mal reinzuschalten. Aber wer weiß, vielleicht mal irgendwie in so einen dritten Satz morgen bei Zverev kann man dann schon mal reingucken. Beziehungsweise für euch heute, muss ja auch dazu gesagt sein. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann schaltet um, Zverev spielt gerade. mal sehen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Hatte nur in seinem Siegerinterview gehört, dass er eigentlich gegen Tommy Paul auch schon 2-0 zurückliegen könnte. Holt die ersten beiden ja nur im Tiebreak. Dann ein bisschen glücklich durchkommt. Aber am Ende brauchst du halt auch... es ist Freitag, das Halbfinale tatsächlich. Ich dachte,
erst am 24. Ich habe gerade auch nachgeguckt. Ja. Nee, wir haben noch... Ja, okay. Also ihr habt quasi noch einen Tag länger Zeit.
Ja, Glück gehabt. Aber ja, also ein bisschen Glück gehört halt auch dazu, vor allem dann auf diesem Level. Und mal gucken, also ich traue es Sascha zu, dass er jetzt auch so weit ist, Novak zu schlagen. Also ich glaube, jetzt könnte dann dieser berüchtigte Generationenwechsel stattfinden.
Ja, also und ich weiß, ich habe das Interview dann auch von Zverev gehört. Ich sag aber, ich bleib trotzdem bei meinem Take. Ich hatte, und ich habe jetzt natürlich, also die ganz, ganz große Zusammenfassung habe ich mir dann reingezogen. Ich habe es nicht live gesehen, aber ich fand auch schon, dass der in diesen beiden Tiebreaks relativ souverän gewirkt hat. Also natürlich, er gewinnt die ersten beiden Sätze 7-6, das ist das knapp möglichste Ergebnis. Und trotzdem hatte ich nie so wirklich das Gefühl, okay, das geht jetzt schief. Und den letzten geht er dann auch drüber. Und das ist ja dann schon auch, also in der Deutlichkeit verdient gewesen. Was für mich aber irgendwie auch zur Wahrheit gehört, ist halt, okay, er hatte vermeintlich dankbare und machbare Aufgaben. Jetzt kommt mit Djokovic das erste Mal so ein richtiger Kracher, so ein richtiger Stopper. Auf der anderen Seite, wenn er den schlägt, dann sehe ich ihn auch, egal wer denn da jetzt im Finale kommt, ob das dann ein Jannik Sinner ist, der an 1 gesetzt ist, oder so Ben Shelton, den davor niemand so richtig auf dem Schirm hatte, dann sage ich, okay, wenn du Djokovic schlägst, dann bist du auch in der Lage, das ganz, ganz große Ding zu gewinnen. Ist die Frage, ob er halt Djokovic schlagen kann. Der war gegen Alcaraz sehr gut gestern, hat sich auch 3-1 durchgesetzt. Und wegen, also der Klassiker wäre wieder, Zverev spielt ein sehr, sehr gutes erstes Grand Slam und scheitert mal wieder an einem sehr, sehr guten Novak Djokovic.
Ja, und vor allem, dann wartet in dem Finale ja wahrscheinlich auch ein Jannik Sinner, der aktuell halt einfach der Beste der Welt ist. So, da führt gerade kein Weg dran vorbei.
Ja, aber also ganz ehrlich, diese Sinner-Thematik, ich weiß, das ist die einzige Welt, aber wenn Zverev Djokovic schlägt, dann sage ich, dann also sehe ich ihn auch gegen Sinner vorne. Es klingt jetzt wieder dumm, weil es eigentlich, aber für mich ist Djokovic dann doch einfach nochmal so diese Koryphäe, dieser also jetzt wieder Goat, damit darfst du nicht um dich schmeißen, aber er ist aktuell mit Abstand der erfolgreichste und beste Tennisspieler. Und also wenn du Djokovic schlägst, dann schlägst du auch Sinner für mich. Auch wenn es rein theoretisch von der Setzliste keinen Sinn macht, irgendwie denke ich dann da noch sehr, sehr altmodisch.
Na gut, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich gucke gerade mal nach auf Gesamtsieger, was da die Wettquoten hergeben. Ich glaube, kann man gerade gar nicht nachgucken. Australian Open Sieger, nee, gibt er mir keine Gesamtwette. Naja, egal, schade, weil das hätte mich jetzt schon interessiert, was gerade die Zverev-Siegquoten hergeben. Ich glaube schon, dass er aktuell auf Platz 3 steht von den Vieren, die im Halbfinale sind, ja, was die Quoten
betrifft. Das glaube ich auch.
Ja, aber mal sehen, also gefühlt, die USA ist so ein bisschen im Kommen aktuell im Tennis. Also bei den US Open sind sie ja historisch gesehen auch einfach schon ganz gut, aber war natürlich auch einfach der Abschluss der letzten ATP-Tour. Und jetzt dann direkt wieder mit einem US-Amerikaner im Halbfinale. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden wir auf jeden Fall dann nochmal wieder einen US-Amerikaner ganz oben an der Spitze sehen und tut dem Land im Sinne des Tennis natürlich auch gut.
Ja, also vor allem auch, also mal hier auch kein Hehl draus. Ich gucke jetzt nicht viel außer Grand Slams, den Shelton hatte ich nicht so wirklich auf der Pfanne, aber Halbfinale machst du nicht viel verkehrt. Wobei ich auch da glaube, dass gegen Jannik Sinner dann Endstation ist.
Ja, also ist ein 22-jähriger Bubschi aktuell noch und sammelt seine ersten Erfahrungen. Hat jetzt auch noch nicht ganz so viel gewonnen in seinem Leben. Stand mal einmal hier in einem Finale bei den in Basel auf dem Hartplatz. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was da gespielt wurde. Wahrscheinlich dann so eine Swiss Open. Aber ja, gegen Giovanni Mpecci Pericard hat er damals verloren. Schauen wir mal, was in ihm drinsteckt. Er ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Kein unbeschriebenes Blatt mehr sind die Detroit Lions, aber die haben es auch wieder nicht geschafft. Und Bruder, was ist die NFC für ein Müllhaufen dieses Jahr? Das ist ja komplett wild.
Ja, gehe ich gegen. Das ist schon wieder ein Scheißausdruck. Ich dachte gerade, mit was gehst du jetzt rein ins Playoff-Weekend? Also Scheißhaufen geht mir zu weit, ich find's eher hart.
Ich habe Müllhaufen gesagt. Ich habe nicht Scheißhaufen gesagt.
Okay, also Müllhaufen ist halt noch so ein bisschen drunter, aber suggeriert eigentlich genau dasselbe. Ich fand's vor allem eher heartbreaking, was da schon wieder in Detroit passiert ist. Die spielen die beste Regular Season, die du dir vorstellen kannst, gehen mit einem 15-2 Rekord am Ende raus. Und dann hast du ein Heimspiel gegen die Washington Commanders, wo dich, glaube ich, das ganze Land und generell die ganze Football-Nation irgendwie vorne sieht. Und also, du spielst wahrscheinlich, was die Offense angeht, also Jared Goff, 4 Interceptions, einfach komplett neben sich gestanden. Also Hater würden jetzt sagen, der Moment war mal einfach wieder zu groß und sie kriegen es dann leider nicht hin, die Leistung aus der Regular Season in die Playoffs zu übertragen. Aber da dann auch danach diese Bilder von Dan Campbell zu sehen, wie er einfach heulend in der Pressekonferenz steht und sagt so, ey, er weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Das tat schon weh, weil ich den, also mache ich auch kein Hehl draus, ich habe die natürlich deutlich vorne gesehen und hätte denen auch den ganz, ganz großen Shot in dieser Saison zugetraut. Und dann da so zu sehen, wie es jetzt gegen ein vermeintlich einfaches Team zu Ende geht, ist schon heftig.
Ja, also ich bin sogar so weit, dass ich es ihnen inzwischen sogar gegönnt hätte. Also nachdem die Packers jetzt halt raus waren und ich weiß, normalerweise für deinen Division-Rival machst du es halt nicht, aber gerade die Entwicklung der letzten Jahre hat mir bei den Lions sehr, sehr gut gefallen und ich habe jetzt halt kein Team mehr, für das ich roote und habe dann gesagt, hey komm, hier mit dem deutschen Amon-Ra St. Brown, da können wir dann doch mal wieder einen Super Bowl holen. Nein, aber er hätte mich tatsächlich für die Lions gefreut, einfach weil ich die Bilder vom Trainer auch immer dann doch sehr ergreifend finde. Also wenn ja, er dann da steht. Guter Typ. Und ja, absolut. Er hätte es verdient gehabt und das ganze Team hätte es verdient gehabt, weil die auch einen geilen Football gespielt haben. Aber ja, in den großen Momenten knicken sie dann doch immer wieder ein. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Das ist halt ein bisschen schade für die gesamte Franchise. Aber auf der anderen Seite, Jaden Daniels spielt auch eine crazy Saison. Also klar, es sind halt die Commanders und die hatte vor allem vor der Saison niemand auf dem Schirm. Aber ich hatte jetzt gestern was gelesen, dass Jaden Daniels für sein NFL-Team es zur Bedingung gemacht hat, dass er mit VR trainiert. So, er muss mit VR trainieren, damit er bei diesem Team spielen durfte. Viele Teams haben davon abgesehen, aber die Commanders waren halt sowieso in einer misslichen Lage, brauchten den Quarterback und haben gesagt, okay, gut, nee, komm, machen wir. Und dann war es, glaube ich, irgendwie ein deutsches Entwicklerduo, was denen das Trainingsprogramm mit an die Hand gegeben hat. Aber der trainiert die Situation auf 1,7-facher Geschwindigkeit. So, dass er halt diese ganzen Plays, die er dann mit der VR-Brille durchgeht, in fast doppelter Geschwindigkeit sieht, damit sich auf dem Feld für ihn einfach viel langsamer anfühlt und dass er da die Situation gewohnt ist. Und wer weiß, ob das in Zukunft die Trainingswelt im American Football revolutioniert.
Und also, gibt ihm ja recht. Ich meine, der Kerl wirft, also er wirft jetzt nicht alleine, aber er wirft für 45 Punkte in so einem Divisional-Round-Playoff-Matchup gegen den absoluten Favoriten. Also GG. Und auch das nochmal zur Storyline. Washington hat letztes Jahr 4 Spiele gewonnen. Also nicht, dass die irgendwie niemand auf diesem Niveau gesehen hat. Niemand hat die in den Playoffs gesehen, Mann. Jaden Daniels ist jetzt ein sehr, sehr junger Quarterback. Das ist ein unbeschriebenes Blatt und der spielt eine unfassbare Saison. Und sag dir ganz ehrlich, und ich, also deswegen verstehe ich auch, wo du hingehst mit deinem Call, die NFC ist ein Müllhaufen. Weil die sind nicht chancenlos gegen die Philadelphia Eagles. Da stehen jetzt rein theoretisch 2 Teams in diesem NFC Championship Game, was auch also für die deutsche Uhrzeit das gute Game ist, weil es um 21 Uhr am Sonntag stattfindet, wo ich ehrlich sag, wide open. Ich finde die Eagles, lösen die Aufgabe gegen die Rams dann hinten raus in einem geilen Spiel. Ich liebe die NFL und Schnee. Wegen mir spielt einfach jedes so Spiel geil. Es sieht so geil aus, auch wenn es für die Spieler, ich stell mir das dann immer vor, es muss doch arschkalt sein, auch für die Zuschauer im Stadion, aber als dummer, einfacher Konsument am Fernsehen fühlt sich das einfach extrem cool an, die Jungs da im Schnee spielen zu sehen. Aber das ist ein Wide-Open-Matchup für mich. Also und deswegen verstehe ich, was du sagen willst von wegen, es gibt jetzt nicht dieses eine Überteam, wo du vielleicht bei den Lions eher gewesen wärst.
Ja, total. Also die Lions und die Vikings waren für mich, nachdem die Packers raus waren, schon die besten Teams. Die Packers haben sich halt auch einfach in den letzten 3 Wochen komplett verbaut. Und auch diese Storyline zieht sich durch. So, es zieht sich durch, dass die Lions große Spiele nicht können. Es zieht sich durch, dass die Packers die Playoffs aktuell unter Matt LaFleur und Jordan Love einfach nicht können. Es zieht sich dann aber auch durch, dass Teams mit schlechter Leistung dann plötzlich in einem Conference-Finale stehen. Und da musst du die Eagles dazuzählen. Weil die spielen keinen guten Football. Die sind halt viel zu sehr auf Saquon Barkley angewiesen. Die sind sehr auf einen funktionierenden Jalen Hurts angewiesen.
Und der aber auch verletzt war, muss man schon dazu. Also ich finde jetzt gerade in diesem Schneespiel hast du gesehen, okay, der ist bei vielem aber nicht bei 100%. Das gehört zur Wahrheit schon dazu.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, so, wenn das dann trotzdem reicht, um in ein Conference-Finale einzuziehen, dann ist die Konkurrenz halt auch einfach ein bisschen schläfrig unterwegs. Und das darf man denen dann schon vorwerfen. So, das darf man der NFC einfach vorwerfen, dass sie da nicht konkurrenzfähig genug sind, um Teams mit schwacher Leistung dann auch auszubremsen. Und war dann schon ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch den Respekt aussprechen in Richtung Washington und in Richtung Philadelphia. Ich bin sehr gespannt, weil es, wie du sagst, das ist ein 50-50-Matchup. Und ich finde, es kann in beide Richtungen ausgehen. Und mein Bauchgefühl tendiert gerade eher in Richtung Commanders, dass wir die Commanders sogar im Super Bowl sehen.
Gut, dann sind wir da schon mal nicht einer Meinung. Ich glaube, wenn das wieder so ein Schneespiel wird, dann dann sehe ich die Eagles da. Also wirklich aufgrund dieser äußerlichen Bedingungen vorne. Weil Washington ist ja nicht dafür bekannt, dass es da immer so kalt ist. Und Philly, die haben sich halt mittlerweile dran gewöhnt, da bei Minusgraden zu zocken. Gut, aber ich glaube, dann bin ich gespannt, was wir beim nächsten Matchup sagen. Es sind mal wieder die Chiefs. Das wundert jetzt nicht so viele, mich wundert es zumindest nicht. Aber, und da muss ich dann auch nochmal so ein bisschen die Schere heben. Ich habe mich, finde ich, letzte Woche zu Recht darüber beklagt, dass ich das Wildcard-Weekend nicht so dolle fand. Ich fand das Divisional-Weekend jetzt richtig geil. Und das hatte vor allem auch mit dem Matchup Bills gegen Ravens zu tun, was ich mir reingezogen habe. Und ich weiß nicht, jetzt geht's wieder um Banks TikTok-Algorithmus. Hast du das Andrews TikTok gesehen?
Ich habe keinen Andrews TikTok gesehen, ich habe mir halt die Highlights vom Spiel angeguckt und habe mich auch sehr in Andrews Rolle reinversetzen können und sagen müssen, mein Gott, hat der Typ einen absoluten Scheißtag erwischt. Aber hat er es selbst auf TikTok verarbeitet, oder?
Nein, das wäre ja noch besser. Es gibt ja diesen Klassiker, I pass the phone to someone who XY. Und dann gibt es diese berühmte Szene, wo irgendwie so eine komplett volle Frau in die Kamera sagt, ja, I pass the phone to someone who fucked the whole football team. Und dann kommt Andrews eingeblendet. Weil was ist passiert? Es steht 25-27, die Two-Point-Conversion auf dem Weg zum Ausgleich für die Ravens. Und damit wäre dann das Spiel wahrscheinlich in Richtung Overtime getrendet. Er hat den Ball zwischen den Fingern und lässt ihn fallen und lässt damit eine komplette Ravens-Football-Nation fallen. Und lässt damit auch dieses Spiel fallen. Ich habe mich richtig geärgert, weil ich wollte eine Overtime sehen. Es war ein geisteskrankes Spiel, hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Und ja, das ist ein Ball, den fängt er 999 Mal von 1000. Und halt in dem einen Fall hat er ihn leider fallen gelassen.
Ja, und also es liegt halt wirklich die gesamte Saison in einem Wurf und in einem Catch und das war ihm dann zu groß. Er hatte auch vorher schon einen richtigen Scheißtag erwischt, weil der kriegt ja einmal schon den Ball über 40, 50 Yards, ist fast alleine durch und dann lässt er sich das Ding aus der Hand schlagen. Dann gibt es tatsächlich einen Turnover aus einem Big Play raus und also das tut den Ravens natürlich enorm weh, aber auf der anderen Seite muss man für dieses Play der Bills Defense auch einfach die größten Props aussprechen. So, die Bills haben da vor allem das ganze Spiel über in der Defense eine überragende Leistung gebracht. Ich glaube, 4 Turnovers haben sie provoziert. Wenn sie so weiterspielen und die Offense ähnlich gut funktioniert, dann haben sie die Chiefs am Sack, aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch die Mighty Mahomo Magic, die dem da entgegensteht. Am Wochenende, ich werde durchmachen müssen. So, ich werde Montag 0.30 Uhr das Spiel gucken müssen, weil es wird unfassbar geil. Aber nochmal zurück zu dieser Two-Point-Conversion. Das tut dir einfach aber auch enorm weh. So, wenn du da als halbwegs neutraler Fan drauf guckst, du fühlst ja instant mit dem Jungen, der da halt in der Endzone fast schon steht, diesen Ball einfach nur fangen muss und dann lässt er den fallen. Das wäre eigentlich das perfekte Play gewesen, was du gegen die Chiefs auspacken kannst. So, genau so kommen Chiefs weiter.
Das wäre genau das, was es dann irgendwie zur Saison gepasst hätte. Finde ich, also wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, deswegen ist die NFL ja auch so geil, dieses eine Do-or-Die-Spiel. Und wenn du dann noch diesen einen Do-or-Die-Moment hast, wo sie halt deine gesamte Saison entscheidet, das ist dann für die einen extrem bitter, für die anderen natürlich extrem glücklich. Und jetzt gibt's mal wieder Bills gegen Chiefs, den Klassiker. Mhm. Und ja, also ich freue mich.
Das vierte Mal in 5 Jahren.
Ja, gut, ist auch einfach das Beste, was dir die AFC zu bieten hat. Ich finde auch dieses 0.30 Uhr, ich finde 0.30 Uhr eine relativ auch, also dann noch human. Natürlich, es geht spät in die Nacht, aber für so ein Spiel lohnt sich dann auch schon wach zu bleiben. Und es würde mich schockieren, wenn das nicht wieder ein absoluter Banger wird, weil das ist es eigentlich immer, wenn die beiden gerade in einem Playoff-Matchup gegeneinander spielen. Und also, ja, ich bleibe bei meinem Tipp. Never bet against the Chiefs in the Playoffs. Und werde auch Mahomes und wie sie nicht alle heißen, die Daumen drücken. Auch wenn ich jeden verstehen kann, der sagt, mein Gott, irgendwann sind die Bills auch mal dran. Also, weil
du
die
drückst
sind
ihnen jetzt sogar die Daumen? Das finde ich übertrieben.
Ja, ich bin doch. Ich gehe voll mit der Storyline, geh auf den Freepeat, gewinn das Ding zum dritten Mal in Folge. Ich finde das geil, wenn so. Also ich weiß, man kann mir da auch durchaus einen Strick draus drehen, aber mein Gott, ich fand auch die Warriors geil, als sie quasi die NBA dominiert haben. Ich finde das geil, wenn die Chiefs quasi, also dreimal hintereinander, finde ich crazy. Deswegen, ich gehe mit der Storyline.
Ja, also ich sehe es auch schon wieder kommen, dass die Chiefs das auch wieder irgendwie drehen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, dass die Chiefs dann jetzt wieder für 2 Spiele gut spielen und am Ende den Super Bowl holen. Aber davor musst du gerade einfach Angst haben. Aber nein, ich bin die ganze Saison drauf gegangen, dass es für die Chiefs dieses Jahr einfach nicht reichen darf. Die hätten 7-8 stehen müssen, die hätten 7-9 stehen müssen, die hätten 7-10 stehen müssen in der Regular Season. Keine Ahnung, aber Es darf nicht reichen. Dieser Football darf nicht für einen Super Bowl reichen. Auch nicht für eine Teilnahme. Die Bills machen's. Ich wünsche es mir einfach. Ich glaube nicht dran, aber ich wünsche es mir einfach. Ich tippe auf die Bills.
Ja, ich glaube, das, also so denken ja auch viele. Und wenn es normal zugeht, dann wären sie in diesem Jahr eigentlich dran, weil die Chiefs sind eigentlich ass und die Bills sind überhaupt nicht ass, sondern richtig, richtig gut. Und trotzdem werde ich den Fehler nicht machen und gegen Mahomes und Kelce in den Playoffs tippen. Aber freue mich drauf. Ich hoffe, dass. Also gerade das erste Matchup, also gut, ist 21 Uhr, das kannst du nebenher ein bisschen laufen lassen. Aber dann, also Bills gegen Chiefs, lohnt sich wach zu bleiben. Und mein Gott, also das Ding ist ja dann auch irgendwann um 3 Uhr, 3.30 Uhr durch, dann schläft er ein paar Stunden und dann geht's am Montag wieder raus. Aber wenn nicht für das Spiel, für was dann?
Ist so. Also irgendwie muss sich's ja auch mal ein bisschen lohnen. Aber wenn du sagtest, du fandest die Warriors damals auch geil, dass sie den Threepeat geschafft haben, inzwischen schaffen sie es ja nicht mal mehr, 3 Spiele in Folge zu gewinnen.
Das ist ja auch mein Credo. Ich bin aktuell schon so auf dem Niveau und das merke ich auch bei den Warriors, wenn wir jetzt bei der NBA angekommen sind. Ich glaube, die Saison ist es nicht. Und ich glaube, das hat man jetzt in San Francisco auch so eingesehen. Weil, und das finde ich auch okay, mein Gott.
Können wir jetzt so einen Kassettenrekorder Zurückspulgeräusch machen? Drrrr. Dieses Jahr ist es soweit, ey. Die Warriors, die sind der Shit. Wir stehen 4-0. Wir sind unbesiegbar.
Ja, das Gute ist, ich habe das Gespräch jetzt schon wirklich mit 1-2 Leuten geführt und ich kann es quasi auf Click und Repeat, also wieder durchgehen. Wir standen 12-3 und waren zu dem Zeitpunkt auch ein sehr, sehr gutes NBA-Team, weil wir sehr, sehr viele gute NBA-Teams, die jetzt an der Spitze stehen, geschlagen haben. Dann passiert eine Verletzung, die dir so ein bisschen das komplette Momentum rausgenommen hat und seitdem hast du dich nicht davon erholt. Und jetzt bist du eben in dieser Phase drin, wo du in so einem Riesenteich von ganz vielen Teams bist, die halt alle so mittelklassig sind, aber nicht so richtig, richtig gut sind. Und mein Gott, bei den Warriors, das ist kein Geheimnis und darüber haben wir auch schon häufiger immer wieder gesprochen, wie diese Zyklen in den amerikanischen Sportligen funktionieren. Du hast einen Superstar und hast dann quasi dieses Fenster, solange dieser Superstar quasi ein Superstar in der Liga ist, in dem du Titel holen kannst. Das Fenster bei den Warriors wird immer kleiner. Das ist quasi wirklich so, du hast jetzt noch die letzten Jahre und du wirst wahrscheinlich noch einen einzigen Shot haben und den musst du dann gehen. Und jetzt ist die Frage, draftest du jetzt quasi oder tradest du in diesem Jahr noch für einen möglichen Superstar und probierst diese Saison noch umzudrehen? Das macht für mich keinen Sinn, weil es gibt nicht diesen einen Trade, der dich instant zu einem perfekten Team macht. Oder sagst du, okay, wir lassen die Saison einfach ein bisschen auslaufen, gucken mal, vielleicht spielen wir am Ende Playoffs, aber für den ganz, ganz großen Run wird es nicht reichen. Und dann greifen wir hoffentlich im nächsten Jahr nochmal an, wenn es dann wirklich vielleicht das letzte Jahr von Steph Curry in dieser Form ist. Und ich glaube, darüber ist man sich jetzt in San Francisco einig. Mein Gott, dann ist es halt so. Aber das, also nochmal, der Call von mir am Anfang der Saison, dass die Warriors damals ein sehr, sehr gutes NBA-Team waren, der war nicht falsch. Also der war einfach wirklich nicht falsch.
Also gut, natürlich war der nicht falsch, wir alle können eine Tabelle lesen so und wenn du dann gerade nach 15 Spielen mit 12 Siegen stehst und relativ weit oben an der Tabellenspitze dich da fortbewegst, klar, aber die NBA ist halt lang genug und vor allem wenn du 12-3 standest und jetzt 21-21 stehst,
rechne
dann
mal
hast
durch.
Du tendenziell ein paar mehr Spiele verloren, als du gewonnen hast, vorgestern dann halt auch noch mit 40 auf die Schnauze bekommen, mit 40 gegen die Celtics, klar es sind die Celtics, aber... Also mit 40 dürfen die Warriors nicht verlieren.
Natürlich nicht. Aber es sind halt, wie gesagt, dann gerade viele Dinge, die zusammenkommen, viele Verletzte. Und dann ist es, ich hasse es wirklich. Es ist eben dieser scheiß Mittelmaß, wo du jetzt mittlerweile bist. Es ist, wie gesagt, so ein riesen Sumpf an Teams, die sich da alle irgendwie tümmeln. Und für die geht's jetzt alle drum. Machst du jetzt diesen einen großen Trade und gehst in dieser Saison all in. Die Phoenix Suns gehen jetzt wahrscheinlich in diese Richtung und werden sich mit diesem einen Trade noch irgendwie verstärken, um dann in dieser Saison anzugreifen und ich bin fein damit, dass die Warriors und bei den Lakers ist es so ähnlich, die sind auch in diesem großen Sumpf und die sagen auch eher, okay, wir nehmen uns nochmal ein LeBron-Jahr, dann vielleicht nächste Saison raus und gehen dann all in mit einem großen Trade und deswegen ist es aber auch für viele Teams einfach eine Chance, weil dann fliegen hier schon mal zwei Teams raus und deswegen, also die NBA macht das durchaus dann auch noch spannender, ne? Weil es gibt jetzt nicht so diese Überteams in dieser Saison, wo du sagst, ja okay, die werden halt safe am Ende gewinnen. Deswegen, also für den Neutralen ist es gar nicht so schlecht, sondern ist was sogar gut, dass es weiterhin extrem spannend bleibt, plus die Warriors werden in dieser Saison dann wahrscheinlich nichts mehr damit zu tun haben.
Aber hey, du hast dir doch gerade Dennis Schröder geholt, damit du ihn traden kannst für einen großen Star und du hast ihn ja gerade einmal durchs ganze Land gejagt vom Nordosten aus. Wie wär's denn? Ihr könnt den doch einfach nochmal wieder in Richtung New York traden oder sowas. Dann darf er zweimal innerhalb von 2 Monaten durchs ganze Land ziehen.
Ja, der funktioniert leider auch nicht so gut bei den Warriors. Aber das tun gerade wenig. Oh mein Gott, ja. So ist es. So ist es. Dann hast du wieder noch einmal TikTok-Empfehlung von mir. Mittlerweile ist es ja immer wieder gang und gäbe, dass Bronny James wieder Einsätze bekommt in der NBA. Mhm. Also Sohn von LeBron, der eigentlich ja quasi in der G-League, also so ein bisschen der Zweitvertretung der NBA rumrennt, wo dann quasi jedes NBA-Team hat noch ein G-League-Team und züchtet da so ein bisschen die eigenen Talente hoch, die dann da gegeneinander spielen.
Ich und muss bei Bronny aus Verständnisgründen fragen, G oder J-League? J wegen Junior League oder G wegen die werden die Gs?
Ich weiß nicht, ob es G wegen die werden die Gs, aber es ist auf jeden Fall die G-League, wenn wir mal im deutschen Fachjargon bleiben. Auf jeden Fall ist es ja dann so, dass gerade bei Heimspielen dann häufig die G-League-Player doch noch irgendwie im NBA-Kader dann auch stehen, um halt also verletzte Spots irgendwie zu übernehmen. Und Bronny hat jetzt immer mal wieder so, wenn es am Ende um nichts mehr geht, hat er immer wieder Einsatzzeiten, wartet weiterhin auf seine ersten NBA-Punkte. Aber ich liebe mittlerweile die ganzen TikTok-Kanäle. Es gibt eigene TikTok-Kanäle, die sich mit den Highlights von Bronny James befassen. Und das sind dann solche Sachen wie, Bronny spielt einen hervorragenden Pass und er wirft halt so einen Ball über drei Meter. Und so 10 Sekunden später kommt dann Korb dabei raus. Ja, ist hervorragend, weil wie Bronny diesen Angriff eingeleitet hat. Oder auch ja, einfach, weißt
du, das ist halt immer der drittletzte Pass, das ist der wichtigste. Sag ich auch im Fußball immer. Der Pass, der den vorletzten Pass einleitet, der dann dafür sorgt, dass einer einen Assist geben kann. So ohne den viertletzten Pass hätte das niemals funktioniert.
Hater würden sagen, Toni Kroos ist so berühmt geworden. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall liebe ich das. Oder wenn Bronny James einfach so in der Ecke steht und jemanden halt verteidigt, der aber überhaupt nichts mit der Szene zu tun hat. Und dann funktioniert es halt und die Defense holt sich den Ball und dann kommt aus. Phenomenal job by Bronny. Look how he close out at the half. Das ist schon sehr, sehr gut. Also TikTok-Empfehlung, guckt euch die NBA-Highlights von Bronny James, die keine NBA-Highlights sind, guckt sie euch an und ja, macht euch eine gute Zeit dabei.
Hervorragend. Gut, ich glaube, können wir NBA dann damit auch wieder zumachen. Ich habe gerade relativ kurz versucht, hier nachzugucken, warum es G-League heißt. Bin auf die Schnelle mit nichts in Berührung gekommen. Also, keine Ahnung, aber ist auch egal. Was haben wir noch offen? Ich glaube, wir sind soweit eigentlich halbwegs durch die Sportwelt, wa?
Da frage ich mich jetzt Handball-WM.
Du der Handball-Guy von uns beiden bist oder ich? Aber du bist es. Naja, ich durfte gestern Abend Virtual Bundesliga Watch Party machen, deswegen habe ich vom Handball relativ wenig mitbekommen. Ist halt alles erwartbar gelaufen bislang, ne? Also relativ klar.
Ich wollte gerade sagen, wir sind Handball-Experten gewonnen, denkt. Es läuft genau so, wie wir letzte Woche quasi prognostiziert haben. Alle Spiele in der ersten Runde gewonnen und jetzt gegen Dänemark halt auf die Fresse bekommen.
Ja, also auch da, ne, das war relativ absehbar, weil Dänemark halt auch einfach der Shit ist, so die werden Weltmeister, da besteht auch vor allem jetzt, glaube ich, für die Deutschen nach gestern auch einfach kein Zweifel mehr dran, nachdem wir sie haben spielen sehen. Ja, du kriegst dieses dänische Team einfach nicht aufgehalten, aber Deutschland gefällt ganz gut. So, die spielen eine gute Rolle, die spielen ein gutes Turnier. Vor allem Renas Uscins gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen deutlich an unserer 7-Meter-Bilanz schrauben. So, das gefällt mir überhaupt nicht, aber sind Weltklasse im Tor. Damit sind es eigentlich die Themen, die wir seit 2 Jahren mit uns rumschleppen. Geile Torhüter offensiv in den entscheidenden Momenten nicht gut genug für die Weltspitze.
Ja. Also zum Programm geht es nochmal weiter gegen Italien, dann am Donnerstag, also wenn ihr den Podcast hört, geht es abends gegen Italien, dann gegen Tunesien. Die solltest du eigentlich beide schlagen, wobei Italien ist ja so ein bisschen das Überraschungsteam während dieser Weltmeisterschaft. Mal gucken, aber also wenn sie so spielen wie die Wochen davor, dann sollte das eigentlich passen und dann kriegst du ein Viertelfinale gegen den Gruppensieger aus der anderen Hauptgruppe. Da haben wir ja schon letzte Woche mal so ein bisschen aufklabüstert, wer da denn warten könnte mit möglicherweise den Spaniern oder den Schweden. Da bleibe ich dann weiterhin bei meinem Call, dass das wahrscheinlich dann nichts wird. Aber, mein Gott, am Ende ein Spiel, kann alles passieren. Aber jetzt erstmal Hausaufgaben machen gegen Italien und Tunesien.
Ja, genau so ist es. Und die Stimmung in der Truppe wirkt zumindest ganz gut. Also sieht eigentlich auf dem Platz alles sehr harmonisch aus. Sie nehmen den Platz alles sehr harmonisch aus. Es erreichen auch eigentlich keine Stories, die was anderes erzählen, die Außenwelt. So, deswegen ist, glaube ich, da alles in bester Ordnung und Deutschland ist auf dem Weg, zumindest mal die Pflichtaufgabe Hauptrunde zu erfüllen und da dann auch durchzulaufen. Sicherlich wird das Spiel gegen Italien dahingehend dann auch das Spannendste, weil Italien hatte vor dem Turnier auch eigentlich niemand auf dem Schirm, dass die was reißen können. Du hast es richtig angesprochen, sind das Überraschungsteam. Mal sehen, wenn wir die Aufgabe lösen, dann ist quasi das Viertelfinalticket gebucht und das ist der Anspruch der deutschen Mannschaft.
Ich wollte gerade sagen, Spanien ist gar nicht so dolle. Die sind, also vielleicht ist es doch gar nicht spannend. Portugal rennt dann noch in der Hauptgruppe 3 relativ weit oben ist. Aber das ist noch sehr, sehr viel jetzt in die Zukunft gucken. Also erstmal gegen Italien.
Portugal, Schweden, Spanien, die prügeln sich gerade alle da um die ersten beiden Plätze.
Also jetzt erstmal Italien schlagen, das wäre huge. Und dann gegen Tunesien sollte dann eigentlich eine Pflichtaufgabe sein. Die haben noch nichts geholt in der Hauptrunde und auch in der ersten Runde jetzt nicht überzeugt. Und dann mal gucken. Nochmal so ein Viertelfinale, ganz ehrlich. Ein Spiel. Warum denn nicht? Und ab Halbfinale ist das Turnier, also wäre die Weltmeisterschaft eh schon ein Riesenerfolg für die deutsche Handballnationalmannschaft.
Genau so ist es. Wir wünschen es uns natürlich, drücken den Jungs dann noch die Daumen. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe heute Morgen ein Video gesehen, Hamilton das erste Mal im Ferrari unterwegs, GGs. Aber ansonsten, nee, dürfte jetzt die letzte Woche dann wirklich abgerundet sein.
Ich glaube auch, ich hab auch nichts mehr. Dann soll es das doch gewesen sein. Sehr gut.
Dann macht euch eine gute Woche. Wir sehen uns. Tschüss.
Tschüss.